ARD. Talk mit Tees.
Hallo, mein Name ist Alina Buth. Ich möchte Nachrichtensprecherin werden. Ich habe natürlich so viele Widersprüche erlebt, wenn es dann darum ging, ne, Libanon sei eine Wüste, wo du denkst, warum? Also das ist am Wasser und also, dass man zum Beispiel dort Skifahren kann, das ist eigentlich so dass der Fakt, wo die meisten Leute sehr überrascht sind. Und habe dann zurückgeschrieben, habe parallel getippt, mir geht's gut. Und dann kam plötzlich so eine Erschütterung in dem Haus von meinen Großeltern. Da weiß ich noch, dass ich damals eine der Ersten war, wenn nicht sogar die Erste, die Blusen angezogen hat bei den Nachrichten. Bei den Tagesthemen habe ich auch irgendwann mal Sneakers angezogen, weil ich dann irgendwann keinen Bock mehr auf die hohen Schuhe hatte. Ja, und dann fing plötzlich mein Körper an zu zittern. Ich habe Schweißausbrüche bekommen und habe plötzlich angefangen zu weinen.
Hallo, mein Name ist Christian Tees und ich freue mich, wenn ihr Lust habt, Alin Abuth ein bisschen kennenzulernen. Sie ist Journalistin und Moderatorin. In den letzten Jahren hat sie zum Beispiel auch die Tagesthemen moderiert. Gerade ist sie in der Babypause. Wir haben uns in ihrer Heimatstadt getroffen, in Berlin. Und auch das Baby, noch kein Jahr alt, war dabei. Es wurde schnell noch einmal gestillt. Dann ist Alins Vater, der sie begleitet hat, mit dem Kind eine Runde spazieren gegangen. Ein Teil ihrer Familie kommt aus dem Libanon, ein Land, das sie gerade in ihrer Jugend jeden Sommer besucht hat. Und sie war auch dort, als 2006 mitten im Sommer der Krieg dort ausgebrochen ist. Sie hat also zumindest teilweise etwas erlebt, das die meisten von uns sich nicht vorstellen können. Wie sich das angefühlt hat, plötzlich Krieg vor der eigenen Haustür zu haben, erzählt sie natürlich gleich. Alin hat auch ein Buch geschrieben über ihr zweites Heimatland, den Libanon, den die meisten von uns nur als Bürgerkriegsland kennen. Es ist Alin ein Bedürfnis, das zu ändern. Denn natürlich ist der Libanon so viel mehr. Und vor allem ist er auch ein wichtiger Teil von ihr, auch wenn sie in Deutschland aufgewachsen ist, im Osten Deutschlands. Auch das eine wichtige Identität. Ihr Vater war damals aus dem Libanon zum Studieren in die DDR gekommen. Ihr werdet gleich erfahren, warum sie heute noch ganz bewusst lieber Ausdrücke aus der DDR benutzt. Und sie erzählt auch, wie das bei den Tagesthemen war, als sie kleidungstechnisch ein bisschen frischen Wind in die Sendung gebracht hat, was nicht allen gefiel. Viel Spaß mit Alin Abuth.
Ein Podcast von SWR 3.
Alin Abuth ist da.
Hallo.
Mutter ist Ur- und auch Ost-Berlinerin. Vater kommt aus dem Libanon ursprünglich. Du hast also ein bisschen zwei Heimaten. Es ist ein Land, das dich geprägt hat. Und du hast geschrieben über dein Verhältnis zu diesem Land und wie du es erlebt hast in Barfuß in Tetas Garten.
So, ja.
Du hast deinen Traum gelebt, den du als Neunjährige schon gehabt hast. Denn am Tag der offenen Tür eines Fernsehsenders in Berlin tratest du vor die Kamera und sagtest folgenden Satz.
Hallo, mein Name ist Alin Abuth. Ich möchte Nachrichtensprecherin werden. Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, muss ich gestehen. Meine Mutter hat das irgendwann mal wieder rausgekramt. Und dann meinte sie, ja, du wolltest das doch immer werden. Ah, okay, gut.
Habt ihr die Videokassette mitbekommen damals?
Das ist eine gute Frage. Also ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber wenn es meine Mutter sagt, dann wird das schon stimmen. Aber vielleicht findet sich das irgendwo noch in den Tiefen des Archives, um Gottes Willen. Aber wäre eigentlich lustig. Ich finde sowas ja eigentlich mal ganz nett.
Ja. So, du bist mitten in der Babypause gerade.
Ja, ja.
Hast ein bisschen schreiben können. Ich wollte gerade sagen, hast dich auch ein bisschen erholen können.
Ja, schreiben und Baby ist so ein Widerspruch für sich, würde ich sagen. Also es war schon nicht leicht und ich hatte auch ein bisschen Unterstützung noch. Aber das Buch ist jetzt, muss ich dazu sagen, auch nicht erst dieses Jahr entstanden, sondern schon länger. Aber jetzt so dieses Jahr und auch letztes Jahr war so Höhepunkt, sag ich jetzt mal, ja.
Wobei, wenn es eine Tätigkeit gibt, die zusammen mit Baby geht, dann ist das Schreiben.
Ja, das
im Gegensatz
das
zu allem anderen.
Habe ich mir auch gedacht, als ich schwanger wurde und dachte, okay, dann schreibe ich jetzt einfach das Buch weiter. Aber umso aktiver das Kind dann wird und mein Kind ist jetzt Gott sei Dank auch kein Schreikind oder sehr unangenehm, aber es möchte natürlich den ganzen Tag beschäftigt werden und ich hatte dann schon gerade jetzt in diesem Jahr sehr viele Nachtschichten nehmen oder noch zusätzlich nehmen müssen quasi, wo man ja eh schon nicht schläft. Und also falls ich heute so ein bisschen Wortfindungsstörung haben sollte, es liegt unter anderem an den wenigen Schlaf.
Weißt du, was das Interessante ist? Ich habe nur Menschen um mich herum, die genau diesen Satz sagen. Also nicht, dass ich habe wenig Schlaf, sondern ich habe jetzt in letzter Zeit immer so Wortfindungsstörungen.
Oh Gott.
Das sind ältere Menschen, das sind junge Menschen. Ich kenne es selber von mir natürlich auch, aber ich habe das Gefühl, jeder hat Wortfindungsstörungen.
Okay,
und zwar mehr als früher. Es fällt offensichtlich allen auf.
Ist das so eine Pandemie, so eine andere Pandemie? Ach so. Nein, gut. Ich weiß nicht. Also ich kann es jetzt nur für mich sagen, aber
natürlich.
Ist die Frage, was das jetzt bedeutet, ne? So für dein Umfeld. Ich weiß nicht, vielleicht musst du da mal analysieren.
Das sind alles, Familie, Freunde, KollegInnen, alles. Mhm. Also ich habe alles dabei.
Okay.
Die Zeit der Mutterschaft bedeutete natürlich, du musst erwachsen werden.
Also vorwach das nicht, nein.
Also wenn ich mir betrachte, wie du angezogen bist, Aline.
Ach so.
Schwarz, mit so einem Rollkragenpullover, so eine Lederhose, sehr fashionable.
Definitiv offene Haare, lange Haare.
Offene, lange Haare. Also da ist alles wie aus einem Guss. Definitiv nicht wie eine Zwölfjährige.
Ja, gut. Danke. Wenigstens das nicht.
Der Vorwurf, wie ich in deinem Buch gelesen habe, den du von deiner Cousine Lara öfter mal zu hören bekommen hast. Warum? Was hat die gestört? Was war dein typischer
Look? Ach, naja, also ich meine, damals war ich ja auch noch jünger, da muss man sich ja auch noch finden und in seinem Stil, in allem Möglichen. Und ich weiß nicht mehr, mit 12, da fängt ja so die Pubertät an, würde ich jetzt mal sagen. Da probiert man ja alles so aus. Und ich war schon so ein kleiner Punk. Also, also Punk heißt jetzt nicht, dass ich wirklich alle Nasenlöcher voll mit Piercings hatte. Ich habe zwar Ohrringe und auch Piercings an den Ohren, auch jetzt noch. Ja, das finde ich auch ganz toll. Aber darüber hinaus und auch Tattoos, das war mir dann doch zu viel. Und bin da auch irgendwie jetzt ganz stolz, dass ich das nicht dieser jugendlichen, wie soll ich sagen, Phase dann widerstanden habe, das doch zu machen. Und aber ich war halt so ein Punk insofern, dass ich eben so Nietengürtel, dann Doc Martens, was weiß ich, was hat man dann noch, so bunte Haare, also hatte ich dann so blonde Strähnchen, habe mir die dann immer gefühlt jede Woche anders gefärbt und fand das ganz toll. Dann natürlich so Kajal, also keine Ahnung, so was ich halt unter Punk verstand damals und habe natürlich auch solche Musik gehört, gerade ich komme eher so aus der Rockmusik, würde ich es jetzt mal nennen. Meine Eltern haben sowas auch viel gehört und das hat mich auch viel geprägt und ich glaube, deswegen ist so der Stil vielleicht jetzt bis heute noch so ein bisschen burschikoser auch, aber ich würde jetzt mich auch nicht irgendwie in irgendeine, ich sag jetzt mal Schublade schieben, sondern das, was ich mag, mag ich und das, was nicht, dann nicht.
Wobei sich deine Cousine ja bezogen hat auf die Jahre danach. Nicht als du 12 warst, sondern
okay,
als du 20 warst oder.
Naja, weil das sich natürlich. Weil, also zumindest die eine Cousine, ich spreche jetzt nicht für alle Libanesinnen und Libanesen, sondern und auch nicht für meine ganze Familie, sondern wirklich die eine Cousine, die war halt genau das Gegenteil von mir. Die war eher so sehr bunt, also bunte Farben. Ich mag auch bunte Farben, aber die ziehe ich meistens eher im Fernsehen an. Und privat dann eher gedeckte Farben. Ich finde das einfach praktisch und jetzt mit Kind ist es natürlich auch praktisch, weil wenn du weiß oder, also weiß ist sogar noch besser, weil da siehst du die Spucke nicht. Bei schwarz, je nachdem, ob da was mit dran ist oder nicht, wenn es nur Spucke ist, dann trocknet es auch schnell. Also ja, man muss halt pragmatisch denken und weiß nicht, ich mag auch diesen simplen Stil und sie ist ja eben, was ich sagen wollte, genau, eben das Gegenteil, viel Geklimper, viel so Gold, Diamanten, sag ich jetzt, also nicht in echt, aber so ein bisschen pompösere Uhr und so viel Schmuck und viel Schminke und und da haben wir uns nicht so ganz verstanden, kann man es ja auch so nennen. Und und wir haben da mal unsere Späßchen miteinander gemacht.
Eigentlich war sie angezogen wie eine Zwölfjährige.
Vielleicht, ja. Ja, also in meinen Augen auf jeden Fall, ja.
So viel dazu. Habe ich das richtig in Erinnerung? Weil du auch gesagt hast, du magst es ja auch gerne bunt und so. Du hast schon in die Tagesthemen ein bisschen Farbe gebracht damals, oder?
Meinst du? Das wäre schön, wenn ich da was verändert habe.
Aber
das kann, ja gut, wenn du jetzt Ingo, der hat natürlich nicht viel Auswahl. Na, blau, schwarz,
die
braun.
Nicht,
ist, das
klar.
Das war schon zu ZDF-Zeiten eigentlich so. Da weiß ich noch, dass ich damals eine der ersten war, wenn nicht sogar die erste, die Blusen angezogen hat bei den Nachrichten. Also das kannst du jetzt natürlich nicht wissen, das weiß ich nur, das ist ja auch schon ein bisschen her. 2016 habe ich dort angefangen. Das weiß ich nur, dass ich das gemacht habe. Da war ich ja auch noch jünger und habe das ohne Hintergedanken eigentlich gemacht, also wie ich so vieles eigentlich mache und dann verändert das so einiges. Bei den Tagesthemen habe ich auch irgendwann mal Sneakers angezogen, weil ich dann irgendwann keinen Bock mehr auf die hohen Schuhe hatte.
Ja.
Das war vor meiner Schwangerschaft auch noch und in der Schwangerschaft habe ich dann tatsächlich auch mehr Sneakers anziehen müssen, weil das einfach nicht mehr ging. Ja.
Das denke ich jedes Mal übrigens bei den Nachrichten, warum gerade die Moderatorinnen auch ZDF meinetwegen, heute Sendung, Jana Pareiges, die auch gern rot trägt und dann rote, hohe Schuhe. warum, dann kommen sie plötzlich so, weißt du, hinter dem Pult davor gelaufen, weil sie an einer großen Wand was demonstrieren. Und ich denke jedes Mal, Gott, warum muss die da in diesen hochhackigen Schuhen stehen? Warum haben die nicht einfach flache Schuhe? Warum geht das nicht?
Also ich finde es auch schick, also gar keine Frage. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, es ist ein oberflächliches Medium und es zieht natürlich einen schon länger. Also ich bin ja nicht besonders groß, dadurch hat mir das eigentlich immer ganz gut getan. Mhm. Zumindest bei den Tagesthemen bei ZDF brauchte ich das Gott sei Dank nicht. Da saß ich dann wirklich von oben mit Blazer und untenrum hatte ich dann meine Jogginghose an oder meine Birkenstockschuhe. Oder im Sommer bin ich mit Radlerhose da unten gewesen, weil ich einfach dann noch Fahrrad gefahren bin. Das hat mich gar nicht gestört. Obenrum sah es, wie gesagt, seriös aus. So. Und ich weiß zum Beispiel, dass ich Ingo mal gefragt habe, ob er nicht mal die Krawatte ablegen möchte. Und da hat er gesagt, nee, er trägt halt privat so gar nicht eine und findet das dann eben einfach schön, das mal anzuziehen oder anziehen zu dürfen. Und das verstehe ich total. Also man muss sich ja auch in den Klamotten wohlfühlen, weil du stehst da und willst was ausstrahlen. Und gerade dieses Wohlfühlen, dieses Selbstvertrauen und in den Sachen, das muss sich auch irgendwie widerspiegeln. Und es gibt eben auch Frauen, die mögen hohe Schuhe. Ich habe ja auch nichts gegen hohe Schuhe, aber ich finde es immer sehr unbequem. Und es gibt da jetzt auch keinen, das fragen mich ja auch viele, es gibt jetzt auch keinen, wie soll ich sagen, so eine Regel oder so.
Dresscode.
Genau, so von wegen.
Gibt es nicht.
Also es gibt so ein paar Regeln, insofern, du sollst halt keine kleinkarierten Muster anziehen, was ich sehr verstehen kann, weil das sieht wirklich furchtbar aus, wenn das dann so glimmert. Dann
flimmert das
genau.
So, gell? Vor der Kamera
genau.
Auf dem Bildschirm.
Und dann vielleicht auch so ein paar Farben, das ist aber eher so mein Geschmack, die ich ganz furchtbar finde im Fernsehen. Oder auch so Muster ist eben No-Go und auch so Fransen oder irgendwie so Rüschen, aber das ziehen andere an. Ich mag das nicht so, ich bin da ganz simpel und ich will ja auch mit der Kleidung zwar auffallen, aber ich will damit nicht ablenken. Und das ist eigentlich, finde ich, das Wichtigste.
Ja. Aber wie interessant, dass du wirklich Radlerhosen unten drunter anhattest.
Ja.
Also theoretisch geht es total.
Ja.
Aber für das eigene Gefühl würde ich denken, es fühlt sich total komisch an, wenn ich oben was anderes darstelle als unten.
Nö. Vor allem, wenn es warm ist, dann ist das ja angenehm, weil oben rum hast du diesen dickeren Blazer an. Überhaupt. Ja. Ach nö, ich mach mich gern mal zum Affen, also es stört mich nicht. Also es sieht ja, im Grunde im Fernsehen sieht es ja keiner. Es ist ja dann nur die Regie.
Es ist nur fürs eigene Gefühl. Ja, also es ist genauso wie mit einem Anzug, gehe ich anders auf die Bühne als in Jeans und einem Hemd. Und ich kenne das auch.
Und das ist mit hohen Schuhen eben ähnlich. Ja. Ne? Und das verändert schon ein bisschen deine Haltung und das strahlst du natürlich dann auch aus.
Und auch der Nagellack, hat der Nagellack diese Power? Ich weiß nur, dass mir jemand erzählt hat,
wir
sie
reden hier
für
so
eine Rolle. Ich weiß, wir haben voll das gute Gespräch
hier.
Wir haben für eine Rolle, aber es war wirklich interessant. Mhm. Weil sie sagte, sie musste für eine Rolle so ganz lange Fingernägel machen, was sie furchtbar findet.
Aber sie
ging damit durch die Stadt, eine Schauspielerin.
Ja, ach so.
Ich weiß nur nicht mehr, wer es war.
Ja.
Und sie ging durch die Stadt und hat sich komplett anders gefühlt. Mit diesen langen Fingernägeln, die sie selber gar nicht mochte. Und trotzdem, es fühlte sich so mächtig an.
Okay. Sie,
ja, eine, ja, da fand ich es erstaunlich, diese Aussage. Fand ich ganz toll.
Nicht auch interessant. Also mit Nägeln habe ich jetzt nicht viel so zu tun. Ich gehe zwar zur Maniküre, muss ich gestehen, weil ich schon seit langer, langer Zeit, ich würde immer sagen, seit der Schulzeit Nägelkauerin bin und das so, ich sage immer, aus Therapiegründen mache. Aber weil das sieht dann wirklich nicht schön aus, wenn du im Fernsehen so heruntergekaute Nägel hast. Aber es ist interessant, wenn sie sich damit mächtig fühlt. Ja, das, ich meine, gut, was heißt mächtig? Ich meine, die Dinger, ich weiß nicht, wahrscheinlich kannst du damit jemanden umbringen, ne, wenn die so lang sind.
Möglicherweise schon.
Vielleicht aus dem.
Man kann damit sehr schlecht Kartoffeln schälen, aber jemanden umbringen wäre kein Problem.
Aber beim Ohrpoolen kann man gut, genau.
Aline, Hitze magst du ja wahrscheinlich ganz gerne.
Ja,
nicht
die richtig schlimme Hitze. Also
die du erlebt hast im Libanon.
Ja.
In den Sommerferien, er wird regelmäßig da, Jahr für Jahr, auf dem Titelbild deines Buchs, bist du als, ich weiß gar nicht, 9-Jährige, 8-Jährige zu sehen?
Ich glaube, das ist eine gute Frage. Jetzt muss ich gerade rechnen. Ich glaube sogar 7, 8 oder sowas.
Okay, 7, 8, die Aline mit Brille und einem T-Shirt, auf dem, glaube ich, Wellen und eine Sonne und ein Segelschiff drauf ist. Und was steht da drauf? Weißt du das?
Auf dem San Jose. Das ist, das habe ich von meiner Tante aus Amerika geschenkt bekommen, als wir da waren, irgendwo vorher, ein Jahr vorher oder sowas, weil wir in Amerika waren und das war die Schwester von meinem libanesischen Opa, weil Libanesen gibt's ja überall, ne? Die verstreuen sich ja so. Und
vom Jeddah?
Hm?
Vom, wie heißt dein Opa?
Jiddu.
Jiddu.
Also das heißt
Jiddu. Ich wollte ihn weiblich machen gerade.
Nee, genau. Jiddu, das heißt Opa auf Libanesisch.
Ach, das
auf
heißt
Opa,
der hieß
genau.
Gar nicht so, aber ihr habt ihn so genannt.
Genau. Und und da waren wir in Amerika und das war ihr T-Shirt und das war damals so mein Lieblingsshirt. Ich habe das, glaube ich, fast jeden Tag angezogen. Ja.
Kurze Frage, was stimmte mit deinem Großvater nicht, dass er dich nie hat im Backgammon gewinnen lassen? Entschuldige bitte, was ist das für ein Großvater?
Ich weiß nicht, vielleicht ob er nie, das ist eine gute Frage, aber ich glaube am Anfang so, um mich zu motivieren, gerade zum Einstieg, zum Lernen und jetzt mittlerweile bin ich ziemlich gut, jetzt lasse ich ungern gewinnen. Aber besser bin ich noch beim Kickern tatsächlich, beim Tischkicker, ja. Aber das war meine Abiturzeit, da hatte ich relativ viel Zeit, das klingt jetzt komisch, zwischen den Lernphasen des Abiturs, aber da haben wir dann viel gekickert. Das kann ich sehr gut, ja.
Vorne steht ein Zitat, und zwar ein du siehst, Wortfindungsstörung habe ich nicht, aber Ausspracheproblem, ein libanesisches Sprichwort. Den Libanon kannst du nicht verstehen. Und wenn du glaubst, ihn verstanden zu haben, dann hat man ihn dir falsch erklärt. Gilt das nicht für jedes Land sogar?
Wahrscheinlich, ja. Aber
nein, deine Antwort muss jetzt sein, nein.
Nein, natürlich
Libanon
nicht.
Ganz
okay.
Besonders.
Ja. Also, naja, in meinem jungen Leben, sage ich jetzt mal, immer wenn ich über den Libanon rede, habe ich immer das Gefühl, dass die Leute den Libanon, den ich natürlich kennengelernt habe, den ich kenne, immer nicht so kennen. Und also das hat natürlich was mit Nachrichten zu tun, das hat was auch mit, ob man Leute kennt aus dem Land zu tun und so weiter und so fort. Und ja, das kann man sicherlich auch auf viele andere Länder anwenden, aber also ich habe natürlich so viele Widersprüche erlebt, wenn es dann darum ging, ne, Libanon sei eine Wüste, wo du denkst, warum? Also das ist am Wasser und also, dass man zum Beispiel dort Skifahren kann, das ist eigentlich so der Fakt, wo die meisten Leute sehr überrascht sind.
Mhm, total. Und in kurzen Hosen auch noch, oder? Die Leute fahren
ja
in kurzen Hosen.
Ja, genau. Also wenn es jetzt nicht im tiefsten Winter ist, also ne, so Dezember, Januar, Februar, da ist es dann wirklich kalt, so wie auch in Österreich und so weiter. Aber im Sommer, also gerade so in dieser Frühjahrszeit, also du kannst zum Beispiel, ich sag jetzt mal März, April, Mai, wenn dann unten schon, ich sag mal, fast 30 Grad sind und manche wirklich schon ins Wasser springen oder 25 Grad sind, so ganz angenehm, dann ist oben halt, liegt da noch richtig viel Schnee.
Weil
und
das so hoch liegt? Oder liegt warum eigentlich?
Ja, genau.
Man kennt das nur aus Sochi, wo auch Olympische Spiele immer waren. Ja. Da liegen sie auch am Strand und oben hast du Schnee.
Ja, das ist wirklich sehr steil. Also man fährt ja auch, wenn man vom Strand in die Berge reinfährt, ist man sehr, sehr schnell sehr hoch. Und das finde ich auch immer das Faszinierende und ganz Tolle, weil du kannst von unten, wenn da 30, 40 Grad sind, in die Berge fahren, dann sind da plötzlich 15 Grad. Und ich meine, durch Klimawandel verändert sich es leider gerade auch ein bisschen. Es wird auch alles wärmer. Die Zedernbäume sterben dadurch ab oder auch die Tiere sterben deswegen leider. Das gibt's dort auch, habe ich auch jetzt schon mitbekommen in den letzten Jahren. Aber die Zedernbäume zum Beispiel, die ja das Nationalsymbol Libanons sind, sind ja auch auf der Nationalflagge drauf, brauchen diese Kälte, um sich zu entwickeln. Und wie so viele Bäume ja auch oder Flora, Fauna. Und und deswegen haben viele Libanesinnen und Libanesen, wenn sie sich leisten können, ein Sommerhaus. Das heißt, da fahren die dann im Sommer gerne nach oben in die Berge, um dort im frischen Wind den Sommer zu überstehen, weil unten ist es einfach brütend heiß. Und das kann ich verstehen. Und ich mag Hitze natürlich schon, aber auch nur, wenn ich am Strand liege und wenn ich keine Termine habe, keinen Stress, keine Hektik. Weil sonst finde ich es eigentlich nur anstrengend. Also, weiß nicht. Also mir kann eigentlich keiner erzählen, dass 35 Grad angenehm sind, wenn man dabei arbeiten muss.
Ja, total.
Da hat man noch mehr Wortfindungsstörung und eine Matschbirne, finde ich. Ja.
Eine ehemalige Reiseleiterin aus dem Libanon hat ja mal gesagt, man solle sich diese Zedernbäume auf jeden Fall angucken, wenn man schon im Libanon ist.
Ja.
Eine Reiseleiterin, die deinen Namen getragen hat. Du hast tatsächlich dann zwischendurch, also nachdem du als Kind ja immer bei der Familie warst im Sommer über, bist du dann auch als Reiseleiterin zwischendurch mal unterwegs gewesen und hast ein bisschen der Vetternwirtschaft gefrönt, wie ich gesehen habe. Fand ich aber interessant. Ja. Vetternwirtschaft ist nicht schlecht angesehen. Im Libanon.
Naja, also ich meine, das kenne ich überall. Ne? Also jeder nutzt ja irgendwie seine Beziehungen und das ist jetzt auch nichts typisch Libanesisches oder typisch Arabisches, was natürlich immer vielleicht hier in Deutschland gern mal so gesagt wird. Aber grundsätzlich finde ich es ja immer nett, wenn du gerade als Reiseleiterin, was ich ja, also ich habe das 2 Jahre gemacht, 2018, 2019 hobbymäßig, auch um, also ganz ehrlich, auch, dass ich den Libanon auch nochmal anders kennenlerne als nur über meine Familie. Ja. Weil Familie im Land, egal in welchem Land zu haben, ist Fluch und Segen zugleich. Segen, weil du natürlich ganz andere Zugänge hast. Du Du lernst ein Land oder zumindest die Region, wo du bist, viel enger kennen. Du lernst auch viel mehr Alltägliches kennen und so weiter und so fort. Aber Fluch ist es eben insofern, weil du meistens dann nicht aus deinem Kiez oder aus deinem Dorf oder aus der Stadt so schnell rauskommst, weil du meistens dann unter deiner... ja, unter den Kindern oder also damals dann mehr so bleibst, du willst halt viel spielen am Strand und dann bleibst du eben da, wo du auch bist. Ja. Und dann war das eben auch damals so, dann wenn wir dann mal Ausflüge gemacht haben, dann haben wir die auch immer als Familie gemacht, das war auch schön, aber man wird ja auch älter und möchte unabhängiger werden. Und vor allen Dingen, wenn ich dann gesagt habe, naja, ich möchte jetzt gerne mal in den Süden Libanons, ich möchte mir den auch mal angucken, dann wird da halt gesagt, nee, was willst du denn da unten? Das ist doch viel zu weit weg, das ist dreckig, das ist, keine Ahnung, irgendwas wird dann erfunden und man braucht doch da nicht hin. Naja, und long story short, und deswegen war dann so mein Wunsch, ich möchte das gerne mal machen, damit ich auch selber den Libanon noch mal für mich kennenlerne, anders kennenlerne. Und das hat wirklich Spaß gemacht und gleichzeitig aber auch natürlich den Libanon oder die Stellen, die wir zeigen konnten, dann auch anderen nahe zu bringen. Und natürlich ist es, finde ich, auch aus Sicht eines Touristen toll, wenn du natürlich, ich sag mal, so authentische Plätze kennenlernst und nicht jetzt so diese Touri-Plätze. Und das sind natürlich häufig Sachen, wo der Reiseleiter, die Reiseleiterin Freunde hat, Familie hat, ja, oder irgendwelche anderen Kontakte. Und wir waren dann natürlich diese zweimal bei meinem Onkel im Fischrestaurant. Und das war immer der große Knaller so für die Leute. Die fanden das ganz toll, ja.
Ich fühlte mich sofort erinnert an eine Situation. Ich war einmal in der Türkei im Urlaub und wir wurden dann vom Flughafen zu dieser Anlage gefahren. Und wir fuhren 1,5 Stunden und dann machten wir Halt bei genau so einer Situation, wo genau ein Verwandter irgend so ein Restaurant hatte. Wir hatten 1/2 Stunde Aufenthalt dort. Alle wollten nur, es war spätabends, 22 Uhr. Alle wollten nur ins Hotel, aber es wurde einfach mal Halt gemacht. Hier können Sie was einkaufen, hier können Sie das machen. Und wir alle, was soll das? Wir wollen ins Hotel, wir sind total erschöpft, wir sind müde. Was soll das? Und dann fuhren wir weiter und 3 Minuten später wurden wir im Hotel abgeliefert. Ah. Also 3 Minuten vor dem Hotel gab es nochmal diese halbstündige Pause beim Verwandten. Ja, okay. An diese Situation fühlte ich mich gerade erinnert.
Ja gut, so schlimm war es nicht. Aber die eine Anekdote kann ich erzählen. Das war natürlich so, dass wir zu dem, ich weiß nicht mehr, ob das 2018 oder 2019 war, aber als wir zu dem Restaurant fuhren, war es noch relativ früh, ich glaube um 10 oder um 11. Und da haben die Leute natürlich alle noch gerade erst so ihr Frühstück eingenommen. Und dann haben wir gesagt, ja, und jetzt fahren wir zu Alins Onkel ins Fischrestaurant. Yeah, so, ne, so ungefähr. Also nicht so, aber ihr weißt, was ich meine.
Okay, aber und du hast es eben gesagt, dass es dein Onkel ist.
Ja, okay. Das ist alles transparent, genau. Und deswegen war es ja auch wichtig, dass wir da hinfahren. Ne? Und, und dann waren teilweise ein paar so, naja, wir haben ja gerade so gegessen und jetzt noch Fisch morgens um 11. Und ich muss gestehen, ich kann immer Fisch essen, deswegen habe ich, glaube ich, da keine Berührungsängste und habe es nicht verstanden, was sie meinten. Aber nein, aber wir sind dann hingefahren und danach sind wirklich fast alle zu mir gekommen und haben gesagt, Aline, danke, dass du uns hierher gefahren hast. Okay. Und die haben auch wirklich alle Fisch gegessen. Also die haben wirklich, ich glaube, den ganzen Laden leergeräumt so ungefähr. Weil wir waren ja, weiß ich, 14, 15 Leute. Und mein Onkel, der hatte totalen Spaß. Der kann ja auch Englisch. Der hat dann allen irgendwas erklärt. Dann hier, das ist der Fisch, dies und jenes und so weiter. Und die waren hellauf begeistert, weil das eben so ein authentischer Laden ist. Der sieht wirklich noch so aus, wie er quasi eröffnet wurde. Ist aber trotzdem im ganzen Land sehr bekannt. Und und das fand ich schön. Und dann habe ich gedacht, so, okay, es war doch richtig, das zu tun. Ja.
Und zu den Zedern hast du deine Gäste dann auch geführt?
Natürlich, also natürlich. In die gute Luft der Nationalparks, ja.
Es gibt ein so ein Bild, wirklich du vor diesem unglaublichen Zedernbaum, der quasi meterdick in alle Richtungen wächst, die sogenannte Lamartine-Zeder. Die ist benannt nach einem Dichter.
Ja, und ein französischer Außenminister war der auch, glaube ich mal.
Also, aber nach wem ist sie jetzt benannt, die Zeder?
Nach diesem Dichter, der aber auch ein französischer Außenminister.
Ich dachte, zwei verschiedene.
Ich kann nur jetzt die Jahreszahl nicht mehr nennen, aber er war, also bekannt ist er, glaube ich, als Dichter, vor allen Dingen als Philosoph, aber er war auch wohl französischer Außenminister in irgendeiner Zeit, aber ich weiß nicht mehr genau.
Und warum wurde der Baum nach ihm benannt?
Weil er in seinen Gedichten oder Poesie diese Zeder erwähnt hat und ja auch im Libanon war und dort Reisen dorthin gemacht hat und genau deswegen. Ja. Und die ist jetzt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, 5000 oder 2000, also auf jeden Fall vierstellig alt, sehr alt. Ja. Und das finde ich schon faszinierend an diesen Bäumen.
Also, und es sind nur noch ganz wenige, oder, die es gibt?
Also es gibt Nationalparks, die jetzt wirklich eingeschlossen sind, ne, wo man einfach auch nicht mehr, früher durfte man zum Beispiel, also in den 90ern durfte man da noch richtig Picknick machen in diesen Zedernwäldern, ja. Was natürlich dann auch, ja, wie man dann so Menschen kennt, das kennt man ja hier in Deutschland auch, dann schmeißen die ihren Müll überall hin, ne, und räumen nicht auf, dann, weiß nicht, ritzen sie irgendwas in die Zedernbäume rein, also sowas gab es alles auch. Und dann haben die irgendwann, ich weiß nicht mehr, in den 2000ern oder so gesagt, wir machen das jetzt quasi zu und das ist ein Park, ein geschützter Park, um die Zedernbäume zu schützen und man kommt da nur mit Eintritt rein und ich finde das auch alles richtig, weil dadurch hat sich das natürlich auch erholt und da gibt es auch richtig Führungen und ja, also ich bin da sehr, sehr gerne, weil es durch diese frische Luft natürlich, gerade im Sommer, aber ja, ich finde einfach auch Wälder grundsätzlich was ganz Tolles, ne? Und also auch in Deutschland.
Der Libanon war aber voll solcher Zedernbäume, früher mal.
Ja. Das stimmt.
Aber alle abgeholzt worden.
Dann. Ja, die meisten dann doch. Also das liegt an der Historie. Also sowohl als die Phönizier da waren, die haben ja die ersten Schiffe gebaut, sind dann von dort losgeschippert aus der Stadt, aus der mein Vater kommt, also Byblos, was ja heute Jbeil heißt. Byblos ist ja eine der ältesten Städte der Welt und da sind die quasi aus dieser Region losgeschippert. Und dann natürlich durch die ganze Historie, dann durch die Kriege, Krisen, wurde dann auch das Holz genutzt für verschiedene Sachen und exportiert, leider. Ja. Aber klar, es sind noch ein paar da und es gibt auch so ein Projekt, auch schon seit einigen Jahren, wo eben Zedernbäume wieder gepflanzt werden. Aber naja, du weißt ja, die werden ja sehr alt, also sie brauchen auch eine Weile, bis sie wieder groß werden. Mhm. Aber immerhin, ja.
Und habe ich ja auch gelesen, wie die Shakira hat mal ein Konzert für die Bäume gespielt.
So ungefähr, ja. Also auf jeden Fall hängt da ein sehr kitschiges Bild, dass Shakira mal da war. Und sie ist ja halb Libanesin, was ja viele vielleicht gar nicht wissen. Nee. Ihr Vater ist ja Libanese und deswegen hat sie auch Verbindungen zu Libanon. Und für mich war sie dann auch als Kind und Jugendliche auch immer so eine Art Vorbild oder so Vorbild oder so eine Person, die so ist wie ich, ne? Auch so halb Libanesin. Und, und das deswegen ist sie im Libanon auch sehr beliebt. Und also wenn sie vorbeikommt, freuen sich auch alle sehr drüber, ja.
Du hast ja drei Identitäten im Prinzip. Deutsch, Libanesisch, Ostdeutsch. Das Land Libanon, das du kennengelernt hast als kleines Kind, wurde extrem wichtig für dich, eigentlich auch während der Schulzeit, weil es dir so eine Identität gab. Was war das für eine Zeit? Wie kam das? Denn ich sag mal so, 46 Wochen im Jahr warst du in Deutschland. Mhm. Ungefähr, was weiß ich, 5-6 Wochen dann, Sommerferien, wart ihr dann im Libanon. Aber du hast dir dieses Land richtig auch zu eigen gemacht. Das spielte eine ganz wichtige Rolle. Warum?
Ich denke mal, der erste Punkt ist, ich bin Einzelkind und immer wenn ich dann in den Sommerferien da war, hatte ich plötzlich 15 Geschwister, also ungefähr 15, also plus. Ne?
Und du wolltest Geschwister eigentlich?
Ja, also, damals, also als ich jünger war, fand ich das völlig in Ordnung so als Einzelkind, aber ich natürlich finde ich es auch schön, Brüder und Geschwister zu haben. Und das waren meine Ersatzgeschwister und deswegen war die Zeit für mich schon deshalb immer ganz besonders. Und man darf ja nicht vergessen, wenn man sich einmal im Jahr sieht, dann wird man ja auch immer ein Jahr älter und dadurch haben wir uns dann auch immer jedes Jahr wieder neu entdeckt, neu gesehen, weil wir uns natürlich eine Weile nicht gehört oder gesehen haben. Und das fand ich auch sehr spannend, weil natürlich wir auch alle relativ gleichaltrig waren. Also das würde ich jetzt mal, also es gibt schon ein paar Cousinen und Cousins, die jünger sind als ich, so 2-3 Jahre. Und es gibt natürlich auch welche, die, ich glaube, der Älteste ist fast auch 15 Jahre oder 10 Jahre auf jeden Fall älter als ich. Aber gerade so die in meinem Alter sind, mit denen habe ich natürlich sehr viel abgehängt abgehangen. Und und das so wird man halt auch groß, ne? Und deswegen war für mich die Zeit einfach mal ganz wichtig, um eben auch mit Gleichaltrigen die Sommerferien zu verbringen und natürlich auch dann dort die Welt zu entdecken, also Libanon oder diesen Alltag mitzumachen, den auch meine Cousinen und Cousins mitmachen. Weil ich bin ja dann sozusagen 5 Wochen da gewesen, habe dann alles mitgemacht, was die auch gemacht haben. Also die hatten zwar auch keine Schule, weil sie auch frei hatten, aber dann sind wir zusammen ans Meer gefahren, dann sind wir zusammen zum Bäcker gelaufen, haben irgendwas geholt, dann sind wir zum Einkaufen gegangen. Oder meine 2 Cousinen waren immer bei den Pfadfindern, dann bin ich da immer mitgeschleppt worden. Oder wenn es in die Kirche ging am Sonntag, dann bin ich da auch mitgeschleppt worden, auch wenn ich dazu überhaupt keinen Bezug habe und das auch nicht verstanden habe und einfach nur spannend fand und interessant fand. interessant. Aber so habe ich das alles kennengelernt, einfach weil ich immer mitgeschleppt wurde. Mhm. Und meine Eltern, die ja dann auch immer dabei waren, dann haben dann auch immer Ausflüge mit uns gemacht. Dann hat man einen anderen Cousin oder eine andere Cousine, die gerade Zeit hatte, mitgeschleppt. Und so sind wir dann eben auch so ein bisschen rumgereist und haben alle zusammen das Land auch entdeckt oder die Region. Und ja, und das fand ich einfach, das war für mich die schönste Zeit. Ne?
Warst du mal ein bisschen die Deutsche dann auch? Oder warst du voll Libanesin? Äußerlich passt das ja alles? Also äußerlich ja, passt du da ja total rein?
Ja, wobei ich auch, also zu der ersten Frage, Deutsch oder Libanesisch, kann ich gar nicht sagen, weil ich damals als Kind ist das ja völlig egal. Und da war es unwichtig, da war auch für meine Familie unwichtig sozusagen, woher ich komme. Ich war einfach da, ich war die Cousine und ich war immer die Cousine aus Deutschland, also wurde ich auch immer vorgestellt, die Cousine aus Deutschland, weil ich natürlich auch nicht besonders gut damals noch Arabisch konnte. Ich kann es auch heute noch nicht perfekt, weil ich keine Muttersprachlerin bin leider, aber ich mache natürlich da auch meine Fehler, habe auch Wortfindungsstörung auf Arabisch. Und
was heißt Wortfindungsstörung auf Arabisch?
Naja, nee, was das also, Wort? Oh Gott, nee, da habe ich jetzt meine Wortfindungsstörung, weil das weiß ich auch wirklich nicht. Nee. Ich weiß noch nicht mal, ob es dieses Wort auf Arabisch gibt, wahrscheinlich. Aber
ist vielleicht so ein typisch deutsches Konstrukt.
Wahrscheinlich,
übrigens,
genau.
Oder?
Wie Zartbitterschokolade. Das sind auch so lange Wörter. Ja, ich glaube, also das wurde oder es wird eigentlich bis heute auch so durchgezogen. Und ich glaube, heute ist es eher so ein Witz, also wenn ich jetzt die letzten Jahre da war, weil ja so ein bisschen auch als Gag so von wegen, naja, wenn sie jetzt ein bisschen Arabisch falsch spricht, dann wisst ihr warum. Also es war mal so ein bisschen so ein Gag dann irgendwann später. So, ja, Cousine aus Deutschland, damit die auch wissen, dass jetzt nicht gerade das richtige Arabisch vielleicht immer gleich rauskommt. Aber nee, aber ich habe tatsächlich trotzdem, also man würde jetzt sagen, oberflächlich gesehen sehe ich libanesisch aus, aber wenn ich dort bin, werde ich auch sehr oft gefragt, woher ich komme.
Bist du zu hell dafür?
Ja, das kann man gar nicht sagen, weil meine Haut, also jetzt sind wir ja auch wieder so bei Oberflächlichkeiten, aber Libanesen, aber vor allen Dingen Libanesinnen, haben auch sehr helle Haut, weiße Haut, haben aber auch sehr dunkle Haare. Also es passt schon, aber sehen sehr europäisch aus. Das kenne ich aber auch aus anderen Ländern. Als ich mal im Iran war, habe ich das auch gemerkt, dass das auch sehr europäisch aussieht. Auch in Syrien, wo ich mal war, oder in Palästina oder in Israel auch. Also eigentlich so diese Region, weil da natürlich, man darf nicht vergessen, aus der Historie gesehen, auch die Europäer waren, ne? Durch die Kreuzzüge, durch auch dann später durch diese ganze Völkerwanderung und dadurch hat sich ja auch viel vermischt, aber was das betrifft, ich sage immer, im Libanon werde ich immer als Deutsche oder als irgendwas anderes gesehen und hier werde ich immer als irgendwas anderes, aber nicht deutsch gesehen, aber meistens nicht arabisch, sondern eher, weiß ich, französisch, spanisch, italienisch werde ich immer gefragt, ob ich das bin.
Ja. Aber es ist interessant, du hast gerade angemerkt wieder, oh, jetzt reden wir von Äußerlichkeiten.
Ja.
Auf der anderen Seite, der Begriff der Schönheit ist tief verwurzelt in der libanesischen Gesellschaft. Viel tiefer als in Deutschland.
Meinst du?
Ja, du hast es selbst geschrieben in dem Buch.
Ja, also du meinst wahrscheinlich die Operationen und sowas, ne?
Ja,
so
ja
in die Richtung.
Aber wer sich da alles operieren lässt, das ist Wahnsinn.
Ja, aber also ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das mittlerweile nicht auch hier in Deutschland oder im Westen, sage ich jetzt mal in westlichen Ländern, also auch Amerika ist ja ganz schlimm, ne? Also aber jetzt gut, Deutschland habe ich jetzt keine Prozentzahl, aber ich habe das Gefühl, dass das immer mehr wird. Also ich habe in meinem Umkreis hier in Deutschland tatsächlich immer mehr Freundinnen, die sich die Lippen aufspritzen lassen und ich sage jetzt auch noch nicht mal, dass es schlecht aussieht, weil es jetzt nicht so U-Boot-Lippen wie teilweise auch im Libanon, wie ich es da sehe. Also zumindest bei den betuchteren Menschen, die sich das leisten können, wird es gerne übertrieben. Also ich sage immer, mehr ist mehr im Libanon. Aber ich weiß auch noch, als ich mal im Iran war, habe ich die ersten Männer mit Pflaster auf den Nasen gesehen, also die sich die Nasen operiert lassen haben. Das habe ich im Libanon zum Beispiel noch nicht gesehen. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich sehr universell. Und aber natürlich spielt Schönheit und auch Oberflächlichkeiten auch eine große Rolle im Libanon oder auch in den, ich würde jetzt mal sagen, in allen Ländern, aber in manchen mehr und manchen weniger. Aber andererseits, zum Beispiel als Beispiel, was ich immer sehr spannend fand oder was ich so in den letzten Jahren auch erst so richtig festgestellt habe, ist, wenn es eine Hochzeit gibt, dann dann ist wirklich mehr ist mehr das Sprichwort. Also dann wird sehr so viel Kilogramm Schminke ins Gesicht geschmissen und aufgespachtelt. Die Haare werden toupiert und ganz groß gemacht und so weiter. Das größte Kleid wird rausgesucht so ungefähr und mit der langen Schärpe und weiß ich was. Aber privat laufen die Frauen ohne Schminke rum, wo man ja sagen würde,
macht jetzt ganz ohne.
Ja, also viel mehr, als ich dann denken würde. Also da könnte man ja sagen, bei Hochzeiten feiern, da hauen die richtig rein und privat ist das dann irgendwie alles eher natürlich. Was ich ja finde, dass sie es gar nicht brauchen, weil ich finde Libanesinnen wirklich sehr, sehr schöne Menschen und sehr natürlich schöne Menschen. Und ja.
Wie hast du es denn gemacht, als du dann mal bei einer Hochzeit auch als Gast dabei warst? Wie dick hast du aufgetragen?
Also ich hatte gedacht, ich hätte dick aufgetragen. Ich habe mich selber geschminkt, aber da ich jetzt auch mich gerne natürlich schminke, heißt dann zum Beispiel, dass ich mir keine künstlichen Wimpern ranmachen lasse, was ich dann aber, als ich dann bei der Hochzeit angekommen bin, gemerkt habe, okay, vielleicht hätte ich das heute mal machen sollen, damit ich nicht so ungeschminkt auffalle. Es war alles los, es war alles nicht wichtig, es hat auch keinen interessiert, es war eine Hochzeit meiner Cousine, aber ich muss gestehen, wenn ich jetzt nochmal auf eine libanesische Hochzeit gehen würde, würde ich es, glaube ich, mal machen lassen. Da würde ich mich von meinem, ich habe einen Cousin, der ist Make-up-Artist, auch ganz recht bekannt so im Raum, im libanesischen Raum. Und der schminkt auch immer so TV-Leute und weiß ich was. Und da habe ich gesagt, okay, wenn ich das nochmal mache, dann darf er mich schminken und mal gucken, wie ich dann aussehe. Aber dann passe ich gut in die Hochzeit rein, in die Hochzeitsgesellschaft.
Super. Es ist ja eine ganz andere Kultur. Auch durch die Sprache verändert sich ja vieles. Wie veränderst du dich, wenn du im Libanon bist, wenn du Arabisch sprichst?
Also, wenn ich Arabisch spreche, verändere ich mich insofern, dass ich viel temperamentvoller werde, viel mehr meine Gestik, also ich mache das zwar jetzt hier auch, aber noch viel mehr gestikuliere, mimisch wahrscheinlich auch noch viel mehr mein Gesicht benutze. Es ist schon eine sehr harte Sprache auch, aber auch eine sehr, ja, wie soll ich sagen, eben eine temperamentvolle Sprache, finde ich, und auch eine laute Sprache. Aber ich finde, es macht mir Spaß, wenn ich mich ausdrücken kann. Und ich merke es natürlich auch, wenn ich jetzt eine Weile nicht da war, dass es ein bisschen verloren geht, dass ich dann auch einige Wörter nicht mehr weiß. Und die Praxis macht es natürlich. Aber ich freue mich auch immer, wenn ich hier in Berlin bin und irgendwie natürlich Arabisch um mich herum hören darf und dann immer lausche und die Leute ja meistens nicht wissen, dass ich es verstehe. Und eben weil sie ja nicht wissen, dass ich, also oder nicht denken, dass ich Libanesin bin, weil ich ja, wie gesagt, häufig nicht dafür, also so immer gesagt wurde, ich sehe aus wie eine Spanierin, Italienerin, Französin. Okay, sollen sie alle denken, glauben. Ja, also das sind so Sachen, ja. Ich finde die Sprache sehr schön, ja.
Wir müssen natürlich über 2006 auch reden. Mhm. Das Land, als bei uns die Fußball-Weltmeisterschaft war, das Sommermärchen, alles richtig super. Du warst im Libanon und es brach der Krieg aus. Gleiche Situation wie jetzt vor kurzem. Israel bombardiert, Stellung der Hamas. Und das Interessante ist, ihr habt es gar nicht mitbekommen erstmal.
Also ich muss gestehen, dass ich jetzt auch nicht mehr ganz so weiß, wie es wirklich angefangen hat. Ich weiß nur noch...
Na, du warst 10 oder wie alt?
Ich war 17, 18. 16,
17, 18
genau,
warst du
richtig, war ich schon. Genau. Aber am Anfang... Es ist so ein bisschen Parallelen wie jetzt auch, als zum Beispiel jetzt dieser Konflikt zwischen Israel und Hezbollah jetzt aktuell wieder stattgefunden hat und ich dann mit meiner Familie rede, dann leben die weiter, ganz normal, weil es ist ja alles im Süden. Mhm. Und dass im Süden generell immer Konflikte zwischen den beiden Ländern waren, das ist schon immer so, das ist nichts Neues. Und so bin ich auch in den 90ern groß geworden, dass da immer irgendwie ein bisschen Stress war, sag ich mal in Anführungszeichen. Mhm. Deswegen sind wir auch da zum Beispiel nicht häufig hingefahren, auch aus den Gründen. Und dadurch würde ich sagen, ist man dann ein bisschen, entspannt ist so ein blödes Wort, aber man ist erstmal, bleibt erstmal ruhig. Man lebt erstmal damit, man macht erstmal alles so weiter, wie man es kennt, bringt die Kinder zur Schule, geht einkaufen und so weiter und geht auch auf Partys, also es ändert sich nichts. Und so war das im Grunde jetzt, aber auch damals genauso, erstmal. Und erst dann als dann wirklich meine Oma irgendwann bei uns in Deutschland anrief, in Libanon anrief, Entschuldigung, und dann meinte ja, bei euch sei Krieg, da wurde uns dann, sag ich mal, bewusster, okay, irgendwas hat sich vielleicht jetzt verändert. Wenn jetzt zumindest in Deutschland das Gefühl hochkommt, dass da Krieg sei, dann sollten wir uns vielleicht schon mal mit irgendwas beschäftigen oder irgendwie uns das mal genauer anschauen. Mhm. Weil da, wo wir leben oder wo meine Familie lebt, war ja bis dahin nichts passiert. Weil das ja, wie gesagt, auch erstmal ein Konflikt war, der im Süden anfing und sich dann so ein bisschen bis zur Hauptstadt hochgearbeitet hat. So ein bisschen wie jetzt aktuell auch. Und dadurch, dass meine Familie nicht in Beirut ist, sondern eben weiter nördlich, kommt man mit diesem Konflikt oder mit diesem Krieg erstmal nicht in Kontakt. Und das klingt jetzt aus unserer Sicht hier in Deutschland vielleicht erstmal völlig irre, weil man denkt, ja, aber da ist ja trotzdem Krieg, aber...
Ja, aber er ist ja trotzdem noch weit weg.
Genau, also das heißt, wenn theoretisch, wenn man mit sowas groß wird und aufwächst, hat man eben auch so eine entspanntere Haltung oder eine, vielleicht auch eine, ja, so eine resigniertere Haltung, weil man eben weiß, okay, es passiert sowieso und wir können eh nichts dran ändern und wenn es dann bei uns ankommt, okay, dann reagieren wir so ungefähr. Aber vorher mache ich mir keinen Stress. So, das ist vielleicht so ein bisschen die Mentalität. Und wie gesagt, wir hatten gerade das Sommermärchen in Deutschland. Wir sind dann hingeflogen, dann weiß ich noch, haben wir das Deutschlandspiel Italien, was, glaube ich, gefühlt alle noch irgendwie so im Blut haben, weil wir da verloren haben.
Ging nicht gut.
Kann ich mich jedenfalls erinnern, haben wir dort geschaut und dann, ich glaube, 4 Tage später oder so ging das dann los. Dadurch war auch noch alles so ein bisschen euphorisiert durch Fußball, weil Fußball ist auch ein ganz wichtiger Sport im Libanon und das finden ganz alle spannend und sind dann auch da euphorisiert und wollen das auch mitbekommen. Ja, und naja, und dann ging das dann los und wurde dann eben auch immer größer und dann ist es dann schwierig geworden, ja.
Bei euch in der Nähe?
Ja,
genau. Wurden dann Bomben geworfen? Also...
Also einmal, ja. Also zwei hintereinander,
reicht,
aber einmal.
Reicht eigentlich,
ja, das
oder?
Reicht, das reicht, ja.
Wie hast du es aufgenommen damals als 17-, 18-Jährige? Was hat es damals mit dir gemacht? Wie viel Angst?
Ich habe zu dem Zeitpunkt gerade an einer E-Mail gesessen, habe an meinen besten Freund geschrieben, weil natürlich zu dem Zeitpunkt auch viele aus meiner Schule, aus meinem Freundeskreis mir geschrieben haben, wie geht's dir, was ist los? Damals gab es ja schon E-Mails. Und habe dann zurückgeschrieben, habe gerade so, ich sag mal so, parallel getippt, mir geht's gut. Und dann kam plötzlich so eine Erschütterung in dem Haus von meinen Großeltern. Und habe dann erstmal das registriert, aber auch nicht jetzt als so von wegen, hier ist jetzt eine Bombe gefallen, registriert, sondern einfach als Erschütterung. Man denkt ja auch manchmal so ganz naiv, so oh, Erdbeben, ich weiß nicht. Also man macht sich einfach ganz viele verrückte Gedanken, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade auch dann in dem Alter vielleicht, wo man auch nicht damit rechnet. Ich habe wirklich auch damals, als das dann weiterging, auch gedacht, es war 2006, jetzt gibt's doch keinen Krieg mehr. Also so, das war so meine naive, unbedarfte, jugendliche Teenie-Haltung. Ich habe das einfach nicht verstanden, wie man überhaupt in diesem... diesen Zeitraum oder überhaupt noch Kriege führen kann und darf. Also für mich war das ganz komisch. Und ja, und dann bin ich aufgestanden und habe aus dem Fenster geguckt, weil ich auf der ersten Etage war und habe dann Richtung Strand geguckt, weil von da kam das. Und dann ist in dem Moment noch eine zweite Erschütterung passiert. Und dann habe ich aber gleichzeitig, weil ich herausgeguckt habe, ja, so eine Rauchwolke gesehen, so am Strand weiter weg. Und dann auch Helikopter, also so schwarze Helikopter, die da so rumschwirrten.
Okay.
Und dann war aber auch, sag ich mal, ein bisschen Panik insofern, weil dann sind wir auch alle irgendwie ins Wohnzimmer und haben uns da so versammelt oder rumgewuselt. Meine eine Cousine ist unter das Sofa gekrochen und auch noch so lachend unter das Sofa gekrochen, weil sie einfach diese Situation nicht verstanden hat. Die war ja genauso alt wie ich, vielleicht ein Jahr älter oder so. Und für uns war das einfach völlig surreal, dass sowas passiert. Ich habe meine Eltern gesucht, die waren da. Mein Opa hat von unten geschrien, geht's euch gut? Der war total entspannt so von der Art her, also so ein alter Mann. Und dann ist mein einer Cousin, der ist dann, wie er so ist, dann einfach aufs Dach gegangen, hat gesagt, ja, wir müssen jetzt mal gucken und so, was man ja vielleicht normalerweise so aus... Ja, so nach so einer Erfahrung vielleicht jetzt eigentlich nicht so machen würde, nochmal nach oben gehen und...
Aber Übersprungshandlung.
Ja, genau,
einfach, oder?
Übersprungshandlung.
Ja.
Und dann sind wir alle aufs Dach und dann haben wir eben nochmal diese Helikopter gesehen, die dann eben weggeflogen sind. Und da meinte mein Cousin, der so ein paar Jahre älter war, ja, das sind so Apachen, also es ist eine Hubschrauberart, keine Ahnung.
Ah ja, ich hatte, ein Apache-Kampfhubschrauber.
Ja, also ich hatte keine Ahnung davon. Naja. Das, nur, das sind so, das sind aber so Sachen, die man sich im Kopf behält, und so, wenn solche Dinge passieren, und so Wörter und Beschreibungen. Und ich weiß auch, dass gewisse Minuten auch sicherlich aus meinem Kopf verdrängt wurden und manche haben sich eingebrannt. Also das ist schon auch faszinierend, was das psychologisch mit einem macht, weil ich das, also wie ich diese ganze Zeit überhaupt überwunden oder verarbeitet habe, habe ich eigentlich erst 10 Jahre später erfahren oder erlebt, ja, dass ich sie eigentlich noch nicht überwunden hatte oder verarbeitet hatte.
Wann hast du das gemerkt?
Das also war zehn Jahre später, 2016, wo ich im Iran war. Ja. Das ist total verrückt, eigentlich so ein anderen Land in der Nähe. Da waren wir in einem Museum, im Iran-Irak-Museum, und da gab es einen Bombensimulator, also auch total pädagogisch, total hirnrissig. Aber gut, das war, gab es da, und wir sind
um
da alle rein.
Um mitzuerleben, wie sich das anfühlt, ja, wenn das, man in einer bombardierten Stadt,
ja,
ist.
Ja, genau. Also du solltest dich da reinstellen, und dann gab es da so eine Teheraner Straßenszene, und dann fing das so an, langsam zu vibrieren und immer mehr, und dass dann wirklich, also dass du wirklich so ein Gefühl bekommst, wie Bomben auf dich runterfallen. Also eigentlich total irre, aber das war halt dort einfach, ja, wie soll ich sagen, sollte den Menschen so ein bisschen so ein Gefühl geben, sich in einem Krieg zu fühlen. Das würde man, glaube ich, in Deutschland jetzt nicht so machen. Aber wir haben uns da, also ich habe mich da ganz naiv reingestellt. Das war auch eine Reise, die ich da mitgemacht habe, damals im Iran, auch so eine Touristenreise. Und ich, wie gesagt, habe mir keine Gedanken gemacht, habe mich da reingestellt, und dann ging das da so los, und dann machte das mehrmals bum, 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 bum. Ja, und dann fing plötzlich mein Körper an zu zittern. Ich habe Schweißausbrüche bekommen und habe plötzlich angefangen zu weinen. Also aus, ja, einfach so. Und im Kopf dachte ich so, was ist denn jetzt los? Also es war so ein bisschen schizophren, so auf eine Art und Weise. Mein Körper hat irgendwas anders gemacht als mein Geist. Und ich konnte mich da auch nicht kontrollieren. Es hörte nicht auf. Und dann bin ich rausgegangen und musste mich erstmal setzen. Und es hat bestimmt eine halbe Stunde gedauert, bis ich mich beruhigt habe. Die anderen sind dann irgendwann auch rausgekommen, haben mich dann da irgendwie heulend in der Ecke gesehen und haben gesagt, was ist denn jetzt los, was ist los? Und ich habe es auch erstmal gar nicht verstanden, was los war, und musste erstmal ein bisschen schlucken und überlegen, und habe es dann natürlich auch mit der Zeit dann auch verstanden und gesagt, okay, ich glaube.
Aber erst mit der Zeit, vor Ort schon dann? Hast du das vor Ort?
Ja, also schon vor Ort, weil ich habe ja also diese Verbindung zu der Bombe damals, weiß ich ja, und ich habe gedacht, okay, das kann ja nichts anderes sein. Ja. Fand es nur auch auf eine Art spannend, wieso das jetzt gerade dadurch wieder hervorgeholt wurde, weil ich meine, es gibt auch Silvester, das macht auch was mit dir, das hat ja auch gewisse Vibrationen, und
ja, klar, das sagen alle, die sowas mal miterlebt haben, die wollen einfach keine Böller hören. Genau. Man kann das nicht so
weil
unterscheiden.
Weil das sehr, sehr ähnlich klingt, es ist vielleicht von der Vibration weniger, aber trotzdem hat es viele Ähnlichkeiten leider.
Auch für dich heute noch.
Also seitdem ich das hatte, diese Erfahrung 2016, ist es schwierig. Also es ist nicht so, dass ich mich verkriechen muss, aber ich kriege dann wirklich, ja, ein Kloß im Hals, und bin auch lieber weg von Böllern. Also,
okay, was machst du in der Regel?
Raus aufs Land.
Dieses Jahr auch?
Ja, also das hängt aber auch sowohl mit Kind als auch mit dem Hund zusammen.
Ja, okay, gut, Hund natürlich. Und einfach weg von allem.
Find's alle doof.
Weg aus Neukölln. Ja, nee, du bist in Pankow zu Hause, aber ich glaube, Neukölln wäre wahrscheinlich,
ja, also,
für dich nicht.
Aber Wedding ist auch nicht besser. Eigentlich ist es egal wo. Aber als Corona war, fand ich das wirklich sehr schön, als wir mal so ein böllerfreies Silvester hatten. Aber fanden wirklich, glaube ich, viele toll. Also, ja.
Wie wird im Libanon das neue Jahr begangen? Auch mit Böllerei?
Ja. Und
okay. Nie, also, in so einem Land denkst du, dass auch irgendwo dann kriegsgeplagt
ja,
ist.
Ich weiß, ja.
Ist es ja noch mal ein bisschen absurder für uns.
Ja, aber ich glaube, dass die Leute wollen sich trotzdem den Spaß nicht nehmen, weil das für Kinder und viele trotzdem Spaß bedeutet. Und ich sage jetzt mal, in meiner Familie, weil sie ja christlich-katholisch ist, ist das genauso Weihnachten, genauso wie bei uns hier in Deutschland auch. Also da gibt es keine Unterschiede. Deswegen, ich habe keine Berührungspunkte zu muslimischen Familien im Libanon. Also ich kenne Leute, aber ich habe jetzt sozusagen das noch nicht miterlebt, wie dort Weihnachten oder ob da Weihnachten gefeiert wird. ob die das mitmachen. Aber in meiner Familie sieht es genauso aus wie hier. Die Städte, die christlichen Städte und eigentlich auch die alle, also das ganze Land, auch muslimisch, christlich, ist völlig egal, haben auch Weihnachtsbäume. Überall steht irgendein Weihnachtsmann rum, was ja eher Konsum und also aus Amerika importiert ist sozusagen. Also das ähnelt sich alles wie hier und auch Neujahr ist auch dasselbe, was wir feiern. Also da gibt es keine Unterschiede, wie jetzt, weiß ich, chinesisches Neujahr so ungefähr oder persisches Neujahr oder auch, ich sag mal, beim muslimischen Mondkalender ist natürlich auch nochmal anders. Aber trotzdem feiern die auch dasselbe mit. Mhm. Ja.
Ich finde es auch ganz schön, du hast dich immer als Ostdeutsche auch identifiziert und vertrittst das auch gerne nach außen. Also du bist eigentlich immer noch der Ossi, ne? Also du bist gerne auch Ossi gewesen. Was, du hast es geschrieben, auch bei Begriffen ganz wichtig ist, die du ganz bewusst auch verwendest. An was denken wir? Also ich weiß, Kaufhalle statt Supermarkt. Du sagst immer noch Kaufhalle. Ich gehe in die Kaufhalle.
Ja, und ich mache das auch sehr offensiv, vielleicht auch aus dem Grund, ne? Ja. Also und Broiler, wobei Broiler, glaube ich, auch so ein Berliner Wort ist für Brathähnchen. Aber ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch. Aber
ja, Broiler, man kennt es halt als Wort, aus dem, was früher in der DDR verwendet wurde. Dafür kennt man es.
Genau, also Broiler. Broiler. Was gibt es noch so? Jetzt bin ich schon wieder... Ja, eigentlich ist ja der Witz immer mit diesen Dreiviertel und Viertel und so. Mit diesen Uhrzeiten wird ja auch immer so gerne als Ost-West-Ding beschrieben.
Ist das so? Ist es aber Moment, gar nicht. Was ist Ost, was ist West?
Naja, ich sag ja zum Beispiel Dreiviertel zwölf.
Ist du Viertel sagst, vor zwölf.
Genau. Aber, und dann gibt's ja noch Viertel, also eine halbe Stunde später ist für mich Viertel eins. Ja, und für dich ist das Viertel nach zwölf.
Ja, Viertel eins ist Viertel nach zwölf.
Genau. Genau. Und eigentlich... Also zum Beispiel habe ich mal mit Petra Gerster, die beim ZDF war, die ja aus Worms kommt, was ja nun überhaupt nicht im Osten liegt, die hat mir gesagt, sie sagt auch Dreiviertel zwölf.
Ja, ich aus Süddeutschland kenne ich das auch.
Genau, aber genau, also dann weißt du das ja auch.
Aber ich komme aus Norddeutschland, da machst du das nicht
ja gut.
So.
Nee, genau, aber ich habe mal gesehen, dass diese Unterscheidungen, dass das eher so ein Nord-Süd Gefälle hat, also so schräg, diagonal. Oh. Da gab es mal so eine...
Dann wärst du ja Süden. Dann wärst du ja Süden.
Naja, also im Osten auch, aber sozusagen...
Osten und Süden.
Osten und Süden. Also es ist nicht, es wird ja mal gern so, ja, die Ossis, die sagen immer drei Viertel oder Viertel und es versteht kein Mensch und so. Und ich denke so, nein, das hat nichts mit Ost-West. Ja, aber da muss ich mich auch manchmal... gerade in Mainz war das dann manchmal schon Thema, wenn ich dann gesagt habe, ich sage jetzt drei Viertel zwölf, wenn ich die Zeit ansagen musste. Und dann wurde mir gesagt, nein, das sagen doch nur die Ossis. Nein, das... paar Straßen weiter, so ungefähr, da wo Petra Gerster herkommt, da sagt man auch Dreiviertel. Also solche Gespräche hatte ich da auch. Das war manchmal ein bisschen anstrengend, aber dann habe ich einfach 11.45 Uhr gesagt und dann war ich.
Okay. Ja, Leute, ich komme um dreiviertel sieben komme ich in die Maske.
Ja.
Wie? Moment mal, wann kommst du?
Müsst ihr lernen.
Du musst viertel vor sieben hier sein.
Genau.
Oh Gott. Ja. Und dann habe ich gelesen, Toast Hawaii. Dann habt ihr Karlsbader Schnitte genannt.
Ja, wobei ich das, also ich kenne es nur als Toast Hawaii. Karlsbader Schnitte ist so ein, das glaube ich, sagt heute keiner mehr. Also
aber hat man das im Osten gesagt?
Ja, scheinbar.
Und weißt du, was ich mich gefragt habe? Gab es denn Ananas in der DDR damals?
Also Dosenfrüchte gab es schon.
Damals gab es schon, okay.
Also jetzt hier nicht den Bissi so von wegen keine exotischen Früchte im DDR.
Ja, das schon.
Na doch, doch. Also auch dieses mit Bananen ist ja auch ein bisschen übertrieben. Also
ist das wirklich übertrieben?
Ja, also ich meine, ich kann jetzt nur von meiner Familie sprechen, die ja in Berlin lebte oder lebt oder auch in Großstädten, auch in Leipzig. Da war es natürlich auch so, dass du auch an exotische Früchte rangekommen bist. Okay. Das ist sicherlich auf dem Land nochmal anders gewesen. Aber meine Mutter kannte auch Bananen.
Okay, also du bist ein Jahr vor der Wende geboren worden. Ja, ne? Deine Eltern haben vorher im Osten ja gelebt. Also die kennen das alles und hatten Bananen.
Ja, und natürlich gab es die jetzt nicht in Massen und sicherlich auch nur rationiert und so weiter. Aber ich sag mal so, meine Mutter hat immer gesagt, es war auch nicht schlimm, weil man hatte ja trotzdem alles. Man hatte dann eben keine Bananen, aber man hatte dann eben alles andere und man hatte eben auch nicht diesen Überfluss. Was ich manchmal auch merke heutzutage, auch vielleicht in meiner Generation, wenn du dann in so eine Kaufhalle kommst, dann wirst du halt erschlagen von 20.000 Marken und weißt eigentlich nicht, was kaufe ich jetzt eigentlich ein. Und damals, oder auch zu Nachkriegszeiten, hattest du eben ein bisschen weniger Auswahl und bist damit auch zurechtgekommen, dieser Überfluss. Ich finde den ehrlich gesagt manchmal auch sehr belastend, klingt jetzt irgendwie privilegiert, aber es ist ja ein Privileg, so viel Essen und so viel Überfluss zu haben. Und ich finde, das macht schon auch was mit dir, wenn du zu viel hast.
Ja. Essen ist im Libanon ein ganz großes Thema. Libanesisches Essen ist auch in Deutschland extrem beliebt. Nach einer kurzen Pause verrät Ihnen Aline Abboud die Geheimzutaten für perfekte libanesische Hackbällchen.
Okay.
Worauf spiele ich an?
Ja,
auf Kim Wie werden Sie perfekt? Wie werden Sie dort vor Ort gemacht?
Weil ich durch meine eine Tante, die die ganzen Rezepte meiner Oma auch kannte und nachkochte, als dann meine Oma auch starb. Und deswegen habe ich natürlich versucht, das auch irgendwie zu lernen. Und die hatte irgendwann, als ich dann mal angekommen bin, dort angefangen, Kimbeh zu machen, also diese Hackbällchen. Und die bereitet man vor, dann machst du halt so eine Masse und dann wird die eingefroren und dann hast du eben was für das nächste halbe Jahr so ungefähr. Aber die sind natürlich nicht so leicht und sie ist eben, also diese besagte Tante ist eben eine meiner Lieblingstanten und die guckt eben, während sie dieses stundenlange Bällchen rollen und Hohlräume formen mit Füllung rein und zu und dann schaut sie eben diese sehr amüsanten mexikanischen oder türkischen Soap Operas, die sehr schlecht synchronisiert sind und also auf Arabisch und macht das dabei. Und das ist einfach so ein Schauspiel, was ich mir immer gerne angucke. Und also egal, was sie macht, ob sie jetzt häkelt, strickt oder kocht, aber ich kann es natürlich verstehen. Ich bin ja auch nicht anders. Also ich gucke zum Beispiel, wenn ich bügle, gerne Tatort oder sowas, ne? Oder irgendeine Netflix-Serie. Also von daher funktioniert das sehr gut, weil ich meine, das sind so Sachen, die sind furchtbar nervig, aber man muss sie machen. Und dann verbindet man das immer mit was angenehm, positiv. Und ja, und so saßen wir dann da, Soap Opera schauend und Bällchen formend. Ja. Und das war ein paar Jahre vorher. Und
ja, die wichtigste Geheimzutat, eine DVD von einer schlecht synchronisierten türkischen Telenovela, die während der Zubereitung laufen muss.
Genau.
Und das Essen ein großes Thema ist, weiß ich natürlich auch aus dem Namen eurer Familien-WhatsApp-Gruppe, Leserboots. Eating.
Mhm. Ja.
Weil es wird viel über Essen gesprochen.
Das stimmt.
Was ist die letzte Nachricht in eurer WhatsApp-Gruppe?
Oh, das müsste ich jetzt nachgucken.
Ja, guck mal, was da steht.
Aber es muss nicht immer Essen sein, aber weil aktuell geht es auch manchmal leider um so aktuelle Sachen. Aber ich muss mal gucken.
Ich bin gespannt. Wer hat geschrieben? Hat Lara geschrieben?
Maria hat geschrieben, weil die hatte Geburtstag, genau. Und dann haben ihr quasi hier gefühlte 15 Cousinen und Cousins alle Happy Birthday und hoffe, dir geht's gut und bla bla bla. Weil wir sind ja alle verstreut mittlerweile oder die meisten sind nicht mehr im Land, leider. Das hängt mit der vor allem mit der wirtschaftlichen Lage im Libanon zusammen. Ja. Und also wir haben wirklich in Polen, in Kanada mittlerweile, in Dubai, Afrika, also wirklich verstreut und dadurch ist das so die Gruppe, die war eben mal gedacht für Essensaustausch und gerade ein Cousin, der in Dubai wohnt, der angelt gern und der schickt dann immer Fotos mit seinen ganzen Fischschätzen. Aber mittlerweile tauschen wir uns natürlich auch noch mit anderen Sachen aus, irgendwie mit Kinderfotos und so.
Natürlich. Ja. Und da kannst du ja auch kräftig punkten.
Ja, dann aktuell, mittlerweile.
Weißt du? Okay, und Aline, was ist das letzte Foto, das du auf deinem Smartphone gemacht hast?
Wahrscheinlich von meinem Kind.
Natürlich von deinem Kind, was denn auch sonst. So, dann komm weiter gut durch die Babyzeit.
Danke.
Bis die Tage wieder.
Dankeschön.
Talk mit Tees.